Ja, Peter, du hast die Latte jetzt ein bisschen hochgehängt. Aber ich versuche mal voranzugehen. Vielleicht, nein, nicht vielleicht. Es geht ja ganz sicher nicht um mich und es geht auch ganz sicher nicht um meine Weisheit, sondern es geht um das, was der Heilige Geist uns heute sagen möchte. Und ich meine das wirklich so. Und ich meine das nicht in irgendeiner Weise in einem Fishing for Compliments. Ich fühle mich da eigentlich auch nur als Werkzeug. Ich lese euch mal vor aus Lukas 2, die Verse 25 bis 32. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, also Beschneidung, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes. Ihr Lieben, das Fest ist gefeiert. Die Kerzen sind erloschen. Nein, unsere brennen noch. Unsere Wunschzettel sind mehr oder weniger erfüllt. Der Festtagsbraten ist zerlegt, die Gäste sind aus dem Haus. Die Familie, die sich vereinzelt oder nur teilweise in diesem Jahr zum gemeinsamen Feiern zusammengefunden hast, ist wieder zerstreut, alle wieder zu Hause und wieder haben wir Weihnachten gefeiert. Und natürlich dauert Weihnachten eigentlich bis zum Ende der Epiphaniaszeit. Aber für den normalen Menschen, für das Volksbewusstsein endet Weihnachten mehr oder weniger mit Ende des zweiten Feiertages. Wie gesagt, das Fest ist gefeiert, die Kerzen sind erloschen. Ob die Menschen dieses Jahr wieder begriffen haben, was Weihnachten eigentlich bedeutet, ob wir es begriffen haben, nochmal zur Erinnerung, wir haben dieses Weihnachten wieder Gottes Kommen in die Welt gefeiert, sein Kommen im neugeborenen Jesuskind. Wir feiern also einen Geburtstag. Und wisst ihr, was mir in dieser durch Corona so turbulenten, aber ansonsten auch sehr ruhigen Adventszeit dazu eingefallen ist? Weihnachten ist wahrscheinlich der einzige Geburtstag, der für die meisten Menschen ohne das Geburtstagskind stattfindet. Er spielt da fast gar keine Rolle, dieser Jesus, der da geboren worden ist. Für die meisten Menschen jedenfalls. Sicher nicht für uns, bei uns ist das alles anders. Wir sind ja auch fromme Menschen. Wir haben dieses Wunder besungen, wir haben Gott in unseren Liedern dafür gepriesen. Ganz Corona-konform haben wir das getan, entweder im kleinen Kreis oder mit großem Abstand oder auch eben nur mit Trompeten und Posaunen aus dem Gemeindehaus heraus. Wir haben also eigentlich genau das getan, was der Simeon auch gemacht hat, wenn es heißt, er lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Dieser Simeon ist ein frommer Jude. Als solcher erwartet er voller Sehnsucht, dass Gott endlich den Messias schicken wird. Diesen Befreier, der tun wird, was der Prophet Jesaja verheißen hat, dass er den Elenden gute Botschaft bringen und zerbrochene Herzen verbinden wird, dass er den Gefangenen die Freiheit verkündigen und die Gebundenen freimachen wird. Simeon wartet schon lange auf den Messias. Simeon wird beschrieben. Er ist vermutlich schon etwas älter, aber das ist nicht so wesentlich. Was viel wichtiger ist, er ist fromm. Und ich will das mal übersetzen in eine Sprache, die wir vielleicht besser verstehen. Er hat nach dem Willen Gottes gelebt. Das bedeutet für mich fromm sein. dann wird gesagt, er ist gottesfürchtig. Er hat Gott verehrt, indem er ihm einen Platz in seinem Leben zugewiesen hat. Einen Platz, den Gott aufgrund seiner Heiligkeit eben auch verdient. Und er wartete auf den Trost Israels. Er kannte also die Verheißungen. Er kannte die Verheißungen, die Gott für sein Volk und ja für die Menschheit gemacht hat. Und er hat darauf gewartet, dass sie endlich eintreffen. In Treu und Glauben, wie man das so schön sagt. Er erhoffte sich wohl auch, wie die meisten Juden, ja, dass sie von der Besatzungsmacht der Römer frei werden. Was mir vom Text her neu deutlich wurde, und das ist vielleicht das Allerwichtigste, Simeon wartete, weil er eine Verheißung vom Heiligen Geist hatte. Es wird betont, dass der Geist mit ihm war. Und der Geist schickte ihn zur richtigen Zeit in den Tempel. Und wenn ihr nochmal nachlest, da kommt dreimal Geist in drei Versen vor. Das ist schon eine sehr dichte Häufung. Und das erklärt für mich auch, wieso er bis zu seinem baldigen Tod mehr oder weniger, darüber wissen wir aber auch gar nichts, geduldig warten konnte. Ich möchte von diesem Simeon lernen. Ich möchte, dass der Geist Gottes auch in mir ist, spürbar in mir ist. Ich weiß schon, dass Jesus den Geist verheißen hat bei seiner Himmelfahrt. Also ist es auch so. Der Geist ist in jedem, der glaubt. Ich möchte es aber für mich selbst immer intensiver erleben. Nicht nur wissen im Kopf, sondern auch wahrnehmen, was der Geist von mir möchte. Damit ich es eben nicht verpasse, zur rechten Zeit in den Tempel zu gehen. Was wäre denn passiert, wenn Simeon diese Weisung des Geistes überhört hätte? Er hätte den Messias verpasst. Und darum bete ich für mich selbst: Herr, mach mich still und rede du. Und gib mir dann den Mut, auch nach deinem Reden zu handeln. Ich glaube, dass Gott mit mir und den meisten von uns eben noch gar nicht fertig ist. Da ist noch ganz viel zu lernen. Da ist noch ganz viel zu ändern. An mir und an allen Menschen. Wir sollen in das Bild des Christus verwandelt werden. Und dazu möchte ich dem Geist Raum geben. So wie es in diesem Lied, was wir eben gesungen haben, eben auch heißt: Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und mach daraus das, was dir gefällt. So hat es auch Moni ja am letzten Sonntag gesagt. Mein Herz soll das Geschenk für das Geburtstagskind Jesu sein. Jesu feiern möchte ich damit an seinem Geburtstag. Aber ich möchte nochmal wieder zurück zum Text kommen. Wie gesagt, vielleicht hat Simeon ja auch manchmal gezweifelt, ob Gott diesen Messias jemals schicken wird. Es dauert ja schon so lange. Er hat gezweifelt so lange, bis Maria und Josef Jesus als ihren erstgeborenen Sohn in den Tempel gebracht haben und ihn dort, wie es das Gesetz vorschreibt, Gott zu weihen. Und als Simeon dann sieht, wer da kommt, dann weiß er auf einmal, dass sein Warten auf den Messias endlich ans Ziel gekommen ist. Er spürt, dass es der ist, der Gottes Heil in die Welt bringt. Und er spürt auf unerklärliche Weise, dass sich nun sein Leben erfüllt hat. So kann er lebenssatt sagen: Herr, nun kannst du mich sterben lassen, denn meine Augen haben den gesehen, der dein Heil bringt. Oder wie es manchmal auch formuliert wird, haben deinen Heiland gesehen. Und in dieser Begegnung mit dem Jesuskind hat Simeon erkannt, was Weihnachten eigentlich wirklich bedeutet, nämlich, dass dieses Kind Gottes Heil in die Welt bringt. Der Heiland Gottes ist da. Wenn das nur so leicht zu verstehen oder zu glauben wäre mit diesen Verheißungen Gottes. Wenn sich das nur uns auch so intuitiv erschließen würde, wie es sich dem Simeon erschlossen hat. Aber unsere Skepsis lässt sich nicht einfach wegschieben und wir sollen das auch nicht tun. Wir sollen unsere Fragen schon stellen. Auch diese Frage, Wenn mit Jesus Gottes Heil in die Welt gekommen ist, wo ist dieses Heil denn dann zu sehen? Leben wir nicht im Gegenteil in einer unheilvollen Welt, einer im Grunde lebensfeindlichen Welt? Und zwar lebensfeindlich nicht so, wie sie sich als Schöpfung darstellt, wo ja Gott sagt, es war sehr gut. Aber das Paradies ist vorbei, die Sünde ist in der Welt, Menschen machen diese wunderbare Schöpfung kaputt, Macht, Gier, Egoismus und so weiter und so weiter. Und das Ergebnis, lebensfeindlich ist diese Welt, der Tod ist in der Welt und für jeden und alles ist alles anders. Und diese Realität lässt sich nicht einfach wegschieben. Und nach dem Weihnachtsfest schiebt sich wieder einiges von diesen Trauerfeldern unserer Erde in unser Wohnzimmer. Corona in der Welt, Unfriede im Heiligen Land, immer noch Ebola-Tote in Westafrika, darüber spricht fast kein Mensch mehr. Morden im Irak und Syrien durch IS-Terroristen und andere. Auch der Bürgerkrieg in der Ukraine, der nur scheinbar eine Ruhepause eingelegt hat. Flüchtlinge, die über das Mittelmeer ins gelobte Land Europa kommen wollen und dabei teilweise ertrinken. Und kann man angesichts dieser unheilvollen Realität sagen, das Jesuskind hat Gottes Heil in die Welt gebracht? Und auch unsere jüdischen Geschwister halten diese schmerzliche Frage in uns wach. Wenn der Messias kommt, so sagen sie, wird Heil in die Welt einkehren. Dann werden nach den Worten der Bibel Schwerter zu Pflugscharen und Wölfe bei den Lämmern wohnen. Dann wird Gerechtigkeit herrschen unter den Menschen und Menschen werden nach Gott fragen und ihn suchen. Aber ist dieses Heil wirklich schon in unserer Mitte verwirklicht, wo wir doch glauben und wissen, der Messias ist schon in der Welt? Wie kann Gott das zulassen? Was kann ich auf diese Frage von Menschen, die Gott ablehnen, eigentlich antworten? Andererseits, wie stellen sich diese Menschen, wie stellen wir uns eigentlich das Heil der Welt vor? Wie stellen wir uns eine heile Welt vor? Wenn wir einen Wunschzettel schreiben könnten, was würde darauf stehen? Keine Kriege mehr? Endlich Schluss mit Gewalt und Hass in so vielen Gegenden unserer Welt? Gerechtigkeit unter den Menschen? Würden wir draufschreiben, dass nicht Tausende ihren Arbeitsplatz verlieren, während sich Konzernleitungen und Manager mit hohen Abfindungen vom Acker machen? Vielleicht würden wir auch ganz pauschal schreiben, zu meiner heilen Welt gehört, dass die Bösen für ihr Tun bestraft werden, es den Guten gut ergeht und dass das Leid ein Ende hat. Aber diese heile Welt gibt es so nicht. Und Jesu Kommen war nicht verbunden mit einer Verheißung für das Paradies auf Erden, was wir uns vielleicht manchmal so unter Heil vorstellen. Und die Realität spricht eine ganz andere Sprache als unsere Wünsche. Und trotzdem werden Menschen nicht müde, das Zeugnis des Simeon weiterzusagen. Jesus hat Gottes Heil in die Welt gebracht. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Und das sagen alle Menschen, die begriffen haben, wer Gott ist. Der Heilige, der Allmächtige, der Schöpfer, aber auch der, der sich voller Liebe nach uns sehnt, der seine Geschöpfe um sich haben will, Gemeinschaft mit ihnen haben will, der Versöhnung schenkt mit uns und ihm, der uns das schenken möchte in der Geburt seines Sohnes Jesus Christus als Mensch. Es sind alle die wie Simeon bezeichnet werden, fromm und gottesfürchtig. Alle die sagen, meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Was aber dieses Heil ist, das begreifen wir nur, wenn wir aufs Neue verstehen, was damals in der Nacht von Bethlehem geschehen ist. Das Heil besteht da aus eigentlich einem Paradox, nämlich dass Gott in tiefster Armut in die Welt gekommen und in diesen Trog gebettet worden ist, aus dem sonst die Tiere fressen. Fern der Heimat, im Himmel, in einem Stall draußen auf dem Feld, angebetet von Hirten, den Outcasts der damaligen Gesellschaft. So kommt Gott in diese Welt, in tiefster Armut und eigentlich mehr als erbärmlich. Aber diese Geburt ist Programm für das, was Heil bedeutet, dass Gott im Jesuskind nicht nur in unsere Welt gekommen ist, sondern dass er hinabgestiegen ist bis in die letzte Tiefe menschlichen Elends. In das Elend dieser Welt hat er sich begeben, um den Menschen nahe zu sein, der inmitten von Not und Leid versucht, sein Leben zu bewältigen. So wie es in einem Weihnachtslied heißt, er äußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und gering und nimmt an sich eines Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Dinge. Der Schöpfer aller Dinge nimmt Knechtsgestalt an. Gott wollte nicht den Himmel verlassen, um an einem gedeckten Tisch von reichen Leuten in Palästen den Menschen nahe zu sein, sondern Gott wollte im Elend dieser Welt uns nahe sein. Und das ist das Paradoxe, das eigentlich Unbegreifliche dieser Gottesreise. Und damit wird niemand ausgeschlossen vom Heil. Kein Reicher und auch kein Armer. Gottes Wille ist, alle sollen gerettet werden und allen bietet er sein Heil an, allen denen, die dieses Heil annehmen wollen im Glauben. Ich bin überzeugt, dass auch Simeons Wunschzettel nach einer heilen Welt Wünsche enthalten hätte, ähnlich wie den unseren. Wünschen nach Frieden, nach Ende von Leid und Elend. Und vielleicht hat auch Simeon in seinem Warten auf den Messias eher auf einen kraftvollen Herrscher gesetzt, an der Spitze einer Armee, nach dem Motto raus mit den Römern. Aber als er Jesus sieht, werden ihm die Augen geöffnet. Und vielleicht ist das das zweitgrößte Wunder von Weihnachten. Und er erkennt, dass das Heil, das Jesus in die Welt bringen wird, eben nicht ein vordergründig machtvolles Heil ist, wie wir uns das vielleicht wünschen, dass alles Leid weggenommen wird, alle Tränen getrocknet werden, dass die Fragen nach dem Warum angesichts des Elends in dieser Welt verstummen werden, sondern ein Heil, das darin besteht, dass Gott zu uns sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, genau dort, wo du bist. Auch in deinem persönlichen Elend und Leid bin ich bei dir. Ich will dein Herr sein und dein Vater. Und du darfst mein Kind und Erbe sein. Das ist das, was ich unter Heil verstehe. Das mag zunächst banal klingen, aber letztlich ist das die Botschaft, die Jesus den Menschen gebracht hat. Vor allem Menschen, die nach den damaligen Maßstäben gemieden wurden und denen weisgemacht wurde, dass sie ganz sicher nichts von Gott zu erwarten hätten. Den Zöllnern, den Prostituierten, Andersgläubigen, Ausländern, Heimatlosen. Gerade euch, sagt Jesus immer wieder, gerade euch gilt Gottes Liebe, gerade euch gilt seine Zusage. Egal, was andere von euch sagen, ich bin für euch da. Ich kann jetzt hier auf unsere Weihnachtskrippe gucken und ich finde das so schön, dass da zwei Menschengruppen eigentlich zur Krippe eilen. Auf der einen Seite die Hirten, die Rechtlosen, die Armen, die Ausgestoßenen fast, die wirklich am Rande der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite kommen die mit den reichen Geschenken. Und beide kommen zur Krippe und beide können dort das Heil bekommen. Und darum ist er auch für uns da, uns normallos. Nicht, weil wir gut wären, sondern weil wir dieses Heil eben auch dringend brauchen. Auch wir in Oberramstadt. Und wieder haben Menschen immer wieder im Laufe der Jahrhunderte diese eine Erfahrung gemacht und machen sie noch heute, dass Gott in unserem Leben nahe ist, dass er uns Kraft gibt. Es ist wichtig, dass wir solche Erfahrungen auch nicht für uns behalten, sondern dass wir sie weitersagen. Denn solche Erfahrungen können wie ein Proviant sein, von dem wir zehren in Zeiten, in denen wir glauben, dass Gott uns verlassen und sich von uns abgewandt hat. Zeiten der Krankheit, Zeiten der Trennung, Zeiten, in denen der Tod uns bedroht. Gut, wenn wir dann uns immer wieder auf dieses Versprechen Gottes, ich will bei euch sein, verlassen können, wenn wir es uns vor Augen halten und es uns neu zusprechen lassen. Denn das ist unser Heil, dass Gott uns immer wieder sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, heute, morgen und alle Tage bis an das Ende dieser Zeit. So haben wir auch in diesem Jahr ein wahrscheinlich anders gestaltetes Weihnachten gefeiert. Und jetzt kehren wir allmählich wieder zurück in unseren Alltag. Mag sein, dass wir oft nicht verstehen, warum Gott dieses oder jenes zulässt. Mag sein, dass wir uns immer wieder besinnen müssen, worin denn eigentlich nun das Heil besteht, das mit dem Jesuskind in die Welt gekommen ist. Aber nehmt aus diesen Festtagen das eine mit in euren Alltag, das Wissen um die Zusage Gottes, dass er uns begleitet in unserem Leben, dass er uns nicht verspricht, uns zu verschonen von Krankheit und Leid, aber dass er verspricht, bei uns zu sein in allen Tagen unseres Lebens. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Amen.